Hallo. Danke. Vielen Dank, Elisabeth. Sie sehen hier das Key Visual der Ausstellung zur Nachahmung empfohlen, Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit. Das ist ein Still aus einem Video von Alora Casadia und es heißt Under Discussion. Sie haben einfach den Ort des Quatschens verlassen auf ihrer Halbinsel Vieques, die über Jahrzehnte lang von dem amerikanischen Militär belagert war. Dann wurde es schnell mit Schildern in ein Naturparadies umgewandelt, als sie abgezogen sind. Und natürlich sind alle Schadstoffe geblieben und es ist wieder keiner verantwortlich, war auch wieder keiner zuständig. Und dann haben die Leute, die unter extremen Krebserkrankungen leiden, gesagt, wir gehen jetzt ins Offene, ins Freie. Ich möchte gerne den Vortrag beginnen mit etwas, was für mich tatsächlich sowas wie ein, ja, es ist Ton angeben, das ist das, was ich wirklich glaube. Und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht verstehen, wenn das die Politik nicht verstehen, wir haben, denke ich, tatsächlich nicht so viel Zeit, um zu warten, bis der Letzte irgendwas verstanden hat. Ich glaube, das ist die Möglichkeit, auf die wir uns beziehen können. Seit den 80er Jahren beschäftige ich mich schreibend und handelnd mit dem Verflüssigen von erstarrten Grenzen, Konventionen und Sehgewohnheiten, weil ich tief, tief davon überzeugt bin, dass es nicht die eingefahrenen Wege und die Abgrenzungen sind, sondern nur die tiefgreifende transdisziplinäre Wissensform und eine Multiperspektivität, die uns einen gestaltenden Umgang mit der unsicheren Moderne ermöglichen, die ich nach dem Hannah-Arendt-Schüler Sigmund Baumann, die nach dem überall wahrnehmbar die Sicherheit einbüßt, weil die flüssige Moderne keine angestammten Plätze und Strukturen mehr verteilt. Damit schwindet überall wahrnehmbar die Sicherheit und mit ihr steigt die Angst. Eine Angst, die sich, wie wir seit einiger Zeit beunruhigt feststellen müssen, auch in massivsten Nationalismen, Xeno- und Homophobien, Frauenverachtung und Gewaltexzessen äußert, eine Angst, die nach einfachen Lösungen ruft. Meinem Denken liegen folgende Annahmen, Beobachtungen und Erfahrungen zugrunde. Die Ressource des 21. Jahrhunderts ist die Kreativität. Sie ist nicht Bodenschatz oder Vorrat, sondern Strömung und braucht pflegende Bedingungen, um sich ständig erneuern zu können und so Quelle von Nachhaltigkeit zu sein. Kreativität verstehe ich dabei als Gemeingut. Entscheidend ist der freie Zugang zu einer Bildung und einer Umgebung, die Kreativität als jeder und jedem Einzelnen innewohnende Fähigkeit versteht, die es zu entfalten gilt. Es geht also um multidimensionale und experimentelle Denkweisen, die auch die verschiedenen Bereiche von künstlerischer, sozialer, ökologischer und ökonomischer Kreativität verbinden. Die Entwicklung, den diffus und schal gewordenen Begriff der Nachhaltigkeit mit den Mitteln der Kunst neu aufzuladen, wurde versäumt und wird bis auf wenige Ausnahmen weiterhin versäumt. Dem Scheitern des Konzeptes der Moderne, dem Prinzip des rücksichtslosen, schneller, höher, weiter, besser. Jesus Christ, wieso ist es denn jetzt plötzlich so heiß hier? Okay. Vorhin war es mir ganz kalt. Alright. Dem Scheitern des Konzeptes der Moderne, dem Prinzip des rücksichtslosen, schneller, höher, weiter, besser, mehr, setzt das herrschende Verständnis des Drei-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit wenig entgegen. Wir haben heute Morgen schon von dem dreibeinigen Hocker gesprochen. Säulen können nicht miteinander kommunizieren, weil wenn eine Säule sich wegbewegt, dann bricht das Ding zusammen. Also das Wort Säulen der Nachhaltigkeit zu nennen, verrät schon alles. Da kommt kein Sinn raus. Ein gewichtiger Grund für das Nicht-Entgegensetzen ist eben, dass die Versäulung im politischen Denken weitergeht, dass sich dann auch noch zu allem Schrecken in den meisten öffentlichen und privaten Stiftungen fortsetzt, in den meisten Förderprogrammen zeigt. Es fühlt sich niemand für die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit und damit für die Verbindung von Ästhetik und Nachhaltigkeit zuständig. Vielmehr verhindern die gegenwärtigen überwiegend monodisziplinären Förderkriterien politischer Programme und Stiftungen in Deutschland die ästhetische Dimension des nachhaltigen Denkens, Lebens und Wirtschaftens. Elisabeth Schweger hat es gerade angedeutet. Ich hatte ein kurzes Regierungspraktikum gemacht in Berlin als Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Habe im eigenen Haus erlebt, dass die Wissenschaft mit der Forschung und der Kultur nichts zu tun haben wollte, um dann im Kabinett von einem SPD-Kollegen, der für Umwelt zuständig war, darauf hingewiesen zu werden, dass Nachhaltigkeit, Frau Kollegin, in seinem Beritt läge. Und so fühlen sich dann die Politiken einfach an. Und mein großes Entsetzen war, dass als ich in den zum Hauptstadtkulturfonds wechselte, ich unglaublich viele Konzepte und Vorstellungen, Ideen von KünstlerInnen vorgelegt bekam, die sich sozusagen mit Interventionen in alle möglichen Dimensionen beschäftigte. Und meine Jurys, immer ordentliche KünstlerInnen und KunstwissenschaftlerInnen, vorzugsweise sagten, ja, aber das ist doch Bildung oder das ist doch Umwelt oder das ist doch Stadt, haben wir doch nichts mit zu tun, wir, die wir uns mit der Kunst beschäftigen. Das eben ist auch der Irrtum. Er kommt also von beiden Seiten, dass mit der Sprachlosigkeit oder auch mit der Gehörlosigkeit ist nicht nur ein Problem der Politik. Die Diagnose der Gegenwart könnte beunruhigender nicht sein. Mit Bruno Latour stelle ich fest, wir befinden uns, und Harald Welzer könnte ich jetzt halt heute Morgen noch sagen, wir befinden uns gegenwärtig nicht in einer ökologischen Krise im Sinne des temporären Ausnahmezustandes, sondern wir erleben eine irreversible Mutation des globalen Klimas und der Bewohnbarkeit des Planeten Erde. Dem könnte man nicht, sagt Latour, mit Hoffnung begegnen, dem Feind des Handelns, sondern nur mit Politik. Und für den Sinn der Politik, das wollte ich einfach nochmal in Erinnerung rufen, der Sinn von Politik ist eigentlich die Erhöhung von Freiheit. Und die Voraussetzung für politisches Handeln ist nach Hannah Arendt: Verstehen heißt immer verstehen, was auf dem Spiel steht. Und das steht, glaube ich, gerade an. Auf dem Spiel steht nämlich nichts Geringeres gegenwärtig als ein so zu nennender Zusammenhalt der Weltgemeinschaft, ein Mindestmaß an Solidarität und Demokratie als gesellschaftliches und rechtlich abgesichertes Modell. Die Entwicklung weltweit geht in Richtung Autokratien. Sie geht einher mit Verelendung. Weltweit nimmt Armut rapide zu. Immer obszöner auftretender Reichtum konzentriert sich in immer weniger Händen. 8 Männer besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 2043 Milliardäre stehen 3,7 Milliarden Menschen in Armut gegenüber. 9 Millionen Todesfälle produziert jährlich die Umweltverschmutzung. Und laut WHO sind 2017 1,6 Millionen Kinder durch verseuchtes Wasser gestorben. Die weltweiten Militärausgaben aus 8 Tagen würden genügen, um jedem Kind auf der Erde 12 Jahre Bildung zu ermöglichen. Bis 2050 wird mit 143 Millionen Menschen gerechnet, die aus Klimagründen ihre Welt verlassen müssen. Das jetzt mal in Relation dazu gesetzt, dass mit den derzeit 69 Millionen Geflüchteten auf der Welt die Industrieländer nur 1% aufgenommen haben. 1%. Und die Entwicklungsländer tragen die Last der restlichen 99%. Und ich finde, auf so einem Hintergrund kann man sich dann nochmal diese grauenvolle Performance der Regierung der Regierungen in der Bundesrepublik an, Bundesrepublik in Europa angucken. Dieses eine beschämende Prozent fliehender Menschen, die Europa erreichen, dient den rechten und nationalistischen Parteien als Projektion allen Übels. Das ist schon die Folie, auf der wir einfach sprechen. Auf dem Spiel stehen also auch Maßstäbe und Verhältnismäßigkeit, wie überhaupt die existenziellen Überlebensfragen wie Wasser, Klima, Ernährung. Wachsende Armut seit geraumer Zeit aus der medialen Wahrnehmung verschwinden, abgedrängt unter weiteren Nachrichten und damit der politischen, öffentlichen und privaten Verdrängung anheimgegeben sind. Oder sie verschwinden im Schatten des Unseriösen. Rechte Regierungen sind übrigens auch solche, die Armut verleugnen, Klimaerwärmung Wetter nennen und die Rückkehr der großen Zeiten von Kohle und Erdöl beschweren. Es ist makaber. Am 16.04. diesen Jahres berichtet Spiegel Online über den Shell-Konzern, der vor 30 Jahren entschied, in Kauf zu nehmen, durch Mineralöl und Erdgas erheblich zum Treibhauseffekt beizutragen und deshalb falsche Studien in Umlauf bringen zu müssen. Diese Nachricht verschwand schon am Mittag desselben Tages zugunsten von mehreren Trump-Gefühlsberichten. Die knappe Ressource Aufmerksamkeit hat sich verschoben, weg von jeder Idee von Nachhaltigkeit. Sie ist von dem Typus zorniger, regressiver, postpubertärer Trumps weitgehend aufgebraucht, die bei wie so einer russischen Puppe immer noch einen kleineren Tyrann hinter sich ziehen. So. Nordkorea zum Beispiel. Mit ihnen einher geht die Banalisierung von Sprache, die Vulgarisierung des Denkens und durch fortwährende Bagatellisierung die Verweigerung, Komplexität anzuerkennen. Mit Weltkriegen wird über Twitter gedroht und auch wieder entdroht. Globalisierung, mahnt Josef Stiglitz, der Wirtschaftsnobelpreisträger. Globalisierung drückt sich zunehmend als Abwehr der Globalisierung aus und solange sie Verlierer produziert, werden wir den Populismus nicht los. Das ist vielleicht eine der schlechten, weil nicht so leicht zu ändernden Botschaften. Gespielt wird Nation gegen Oligarchie, Heimat gegen Finanzelite, Volk gegen die da oben. Lokale Befindlichkeit gegen Globalisierung und dies unter einer dramatisch zunehmenden Beschleunigung des Lebens. Beschleunigung der Entgrenzungen und Tabubrüche. Das ist Mary Fear und das ist eine Arbeit von Rigrid Tiravanya. Wir haben den entwerteten Mann, weißen Mann, der sich abgehängt fühlt, keine Beachtung geschenkt. Wir konnten ihm in unserem Alltag ausweichen. Rechte Bewegungen und Aufmärsche hielten wir zu lange für eine Ausdrucksform von überwiegend älteren Männern, rosa die Haut, da wo nicht tätowiert, geringe Bildung, dörflich oder kleinstädtisch, von vorübergehender Erscheinung. Wir haben ausgeblendet, worauf uns Didier Eribon in seiner Rückkehr nach Reims kräftig mit der Nase gestoßen hat. Dass wir, aus Scham über unsere Herkunft, so wie aus kleinen Verhältnissen kamen oder aus engen dörflichen und kleinstädtischen Strukturen, aus denen wir dann als Folge von 68 uns herausarbeiten konnten, in unserem hedonistischen Leben in den Städten, in die wir geflohen waren, die schleichende Veränderung übersehen haben. Die ArbeiterInnen und die Erwerbslosen haben ihre angestammten Parteien verlassen, um für den Front National, die AfD, Trump, den Brexit und die FPÖ zu stimmen. Die Begleiterscheinungen hat in einer Frage oder in einem Beitrag Elisabeth Schweger heute schon benannt. Wir müssen also dringend zur Kenntnis nehmen, die diffusen und manifesten Ängste davor, nicht mehr mitzukommen im Beschleunigungswahn, nicht mehr mitzukommen in der Informationsflut und auch nicht mehr mitzukommen, vielleicht einfach auch die Angst, morgen oder übermorgen nicht mehr zu denen zu gehören, die noch von SUVs und weiterem träumen können. Es ist eine existenzielle, chronische Angst. Und Ach so, das ist auch. Warte mal, das Hamsterrad. Oh, wo ist das Hamsterrad? Oh, das Hamsterrad ist weg. Also wir sind in, es gibt so eine schöne Zeichnung aus Arte, ein Hamsterrad, wo wir einfach gefangen sind unter unseren ganzen Bedürfnissen. Das habe ich jetzt offenbar geschreddert beim Um- und Ausdenken. Dieses ist mir ein extrem wichtiger Gedanke, weil ich glaube kaum, dass wir so weitermachen können, dass die Künste und die Wissenschaften so prekär quasi gehalten werden. Also wir kriegen so, könnt ihr das lesen? Are you unsure what job you will be doing in 3 months? Do you freelance but you don't feel free? Are you anxious during the day and sleepless at night? Has the carrot you were promised gone off? Do you think you will never own a house in your fucking life? Dann sollte man sich den Precarious Worker, der Precarious Worker Brigade in England anschließen, oder man kann vielleicht andere Gruppierungen treffen. Ich finde es jedenfalls erschreckend und ich finde es auch nicht mehr hinzunehmen, dass ein Hochpreisland wie die Bundesrepublik, die eben keine Bodenschätze hat, sondern wie gesagt als Rohstoff, als nachwachsender Rohstoff, die schöpferischen Fähigkeiten seiner Bewohner, ganz offenbar keine Vorstellung davon hat, wie viel Potenzial brach liegen und wie prekär die finanzielle Situation so vieler KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen ist. Unsere Regierungen leisten sich gegenwärtig den Luxus, auf all dieses Wissen und Können zu verzichten, das nicht zum Tragen kommen kann, weil es die Künstler und Wissenschaftlerinnen, so sie nicht in einer festen Anstellung sind, von dem wir aber wissen, das ist irgendwie die absolute Minderheit, sie ernährt, ihr Wissen und Können ernährt die ganz überwiegende Zahl von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen nicht. Ich habe das ganze Unbehagen vor Ihnen nochmal ausgebreitet, nicht weil ich denke, ich erzähle Ihnen was Neues, sondern weil ich es nochmal zusammenraffen wollte, und es so dringlich erfordert, dass wir uns bewegen. Ich suche Ihre Zustimmung zum Umdenken, zur Welterschließung als bedeutender ästhetischer Erfahrung. Ich würde Sie gerne zu Komplizinnen eines umfassenden Wandels machen, deren handelnde Subjekte Sie sind. Zu Komplizinnen für Ästhetik als der Lehre von Wahrnehmung, von dem sinnlichen Anschauen, von dem, was unsere Sinne bewegt, wenn wir betrachten, spüren, hören, die gesamte Palette von Eigenschaften, die darüber entscheiden, wie Menschen das Wahrgenommene bewerten. Mit Baumgarten, Philosoph des 18. Jahrhunderts, verstehe ich Ästhetik als Erkenntnisvermögen, das sich ausdrückt in Sensus, Gefühl, Empfindung, Imaginatio, Einbildung, Fantasie, Vorstellung, Facultas Figendi, Vermögen zu dichten, und Memoria, Gedächtnis, Erinnerungskraft. Unterstützt wird dieser Gedanke für mich aufs Wunderbarste von Albert Einstein, der sagt, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Und diese Vorstellungskraft, all das braucht die Gesellschaft jetzt. Wir haben viel zu wenig davon, weil wir alles trennen, in Spezialgebiete aufteilen, in Zuständigkeiten, in Silos. Wir brauchen jetzt das, was den Menschen mit den Worten von Hannah Arendt auszeichnet, die Fähigkeit, immer wieder anfangen, experimentieren, ausprobieren, verwerfen zu können. Und dies genau sind die elementaren Denk- und Handels- und Arbeitsweisen, die Künste und Wissenschaften motivieren und deren Ausweitung auf weitere gesellschaftliche Felder jetzt ansteht. Spätestens seit Alexander von Humboldt könnten wir ja wissen, wenn wir es nicht wie die heutige vorherrschende Wissenschaftspraxis ausblenden würden, dass nun wirklich alles zusammenhängt, alles miteinander verwoben ist. Humboldt war auch als einer der ersten Nachhaltigkeitsforscher unterwegs, als er 1799 feststellte, alles sei Wechselwirkung, alle Lebewesen vom gleichen Hauch beseelt. Für eine Welt, wie er schreibt, die wir ohne unsere Intuition und unsere Fantasie nicht ergründen können, müssen Kunst und Wissenschaft zusammengedacht werden. Die Natur muss gefühlt werden. Zitat Ende. Alexander von Humboldt hatte außerdem immer die Demokratisierung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis im Sinn. Der Erste, der die globalen Vegetations- und Klimazonen beschrieben hat, forderte, dass diese alle kennen sollten und gründete mit seinem Bruder Wilhelm die Humboldt-Akademie in Berlin, die als Vorläufer von Volkshochschulen gelten kann, als Universitätserweiterungsbewegung. Und das bringt mich zu der Frage, die wir vielleicht nachher noch diskutieren, ob eigentlich die tradierten Orte, in die wir uns hineinbegeben, ob es noch die Theater, die Universitäten, die Akademien sind, wo wir more or less untereinander sind, ob die es eigentlich noch sind, das transportieren, weil wir vorhin beim Mittagessen festgestellt haben, eigentlich wissen wir ja alles, aber wir kommen nicht weiter. Und mir fällt dabei so ein Satz von Jochen Gerz ein, auch so ein alter Zausel, der in der Kunst mehr wollte als Kunst machen, der vor 2 Jahren, als auf dem Höhepunkt der, auf dem Höhepunkt der Wahrnehmung, dass offenbar Menschen fliehen und die Akademie der Künste in Berlin eine schöne Ausstellung gemacht hat, Uncertain States, und eine Podiumsdiskussion und dort sich gegenseitig erzählte auf dem Podium, ja, wir halten fest an der Aufklärung. Jochens Fuß bitte sehr messerscharf wippte und am Ende sagte er, wann nehmt ihr bitte zur Kenntnis, dass die Leute, über die ihr redet, nicht in eure Akademien kommen? Das ist ein Problem, darüber müssen wir sprechen. Den heutigen Wissenschaften aber, deren Aufgabe die der Ökologie ist, fehlt beides. Der Umgang mit dem Zauber und der Poesie der Natur und die Verbreitung von handlungsrelevantem Wissen außerhalb der akademischen Community. Und die Abspaltung des Sinnenbewusstseins, ein Ausdruck des Philosophen Rudolf zur Lippe, gilt eben nicht nur für die Ökowissenschaften, sondern für die Systemuniversitäten vielleicht allgemein. Bourdieu spricht von der Wiedereroberung der Demokratie gegen die Technokratie, die gerade auf der Tagesordnung stünde. Und ich will den Gedanken noch ein bisschen weiterschrauben. Es geht um die Wiedereroberung einer ganzheitlichen Wahrnehmung gegen die fortschreitende Technologisierung und die kapitalistische Verwertbarkeit. 2010, aus der Erfahrung eben mit dem Silodenken und den Segnungen des Hauptstadtkulturfonds, habe ich die Notwendigkeit formuliert für einen übergreifenden Topf, um erweiterte Wissens- und Forschungsansätze, Wissensformen und Forschungsansätze zu ermutigen. Ich habe ein Konzept entwickelt für einen Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit und eine Ausstellung gemacht, damit ich es Vorstellungskraft der Ökologin sozusagen motiviert wird. Ich habe das bewusst, die Ausstellung als Wanderausstellung konzipiert, weil ich auch eine Kritik an der Schnelllebigkeit der Kunst habe. Ah, man soll nicht reden und so ein Zeugs dahin schreiben, genau. Also es stützt einerseits die These, dass es ganz viele Künstlerinnen gibt, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, überall auf der Welt, weil überall, wo ich bin, kommen dann über eine Co-Kuratorin oder einen Co-Kurator die drängenden Fragen der Region mit rein, in die ich gerade reise. Ich nehme niemals neue Arbeiten, sondern solche, die es bereits gibt, weil ich auch denke, für mich ist Nachhaltigkeit auch nicht das Rad jeweils neu zu erfinden, sondern, deswegen heißt die Ausstellung auch zur Nachahmung empfohlen, weil es natürlich wichtige, gute Konzepte gibt, die man einfach nachmachen kann, die man weitertragen kann und wo man nicht jedes Mal, das ist ja das Belämmernde in der Kunst, aber Wissenschaft unterscheidet sich da auch nicht so sehr, wenn man Förderungen haben will, dann muss man ja jedes Mal so tun, als würde man das Rad gerade neu erfunden haben, als hätte es das noch nie gegeben, besonders innovativ, einmalig. Ich bezeichne es immer als die Fiktion von dem Recht auf die erste Nacht. Es soll niemals irgendetwas schon vorher gegeben haben. Ich meine, wir alle wissen, dass nicht nur der Sex schlecht ist in der ersten Nacht. Also es ist einfach absurd. In der Regel. Ganz stolz bin ich, dass ich in einem Land wie Chile, das noch nie eine Ausstellung hatte, die sich irgendwie mit ihren Lebensfragen beschäftigt hat, in einer Stadt wie Valparaíso, wo es auch noch nie eine Auszeichnung gab, die höchste Auszeichnung bekommen habe, mit einer Ausstellung, die über Quinoa, über Lithium, über 100% Privatisierung des Wassers dort ganz viel Einfluss plötzlich bekommen hat auf die politische Debatte. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Nee, der Solzigkeit, der guckt in die Welt, der ist ein Visionär. Ja, aber Sie hätten es gut gefunden, wenn es ein Trinkdiplom geworden wäre. Nicht so schlecht, ja. Aber sowas Offizielles, sowas kriegt man natürlich irgendwie selten. Und jetzt beginne ich mit der Ausstellung einfach, weil man muss bei ihm beginnen, wenn man über Kunst und Nachhaltigkeit spricht. Und ich habe in der Ausstellung halt auch Pioniere reingebracht, auch um nicht so zu tun, als würden wir das Rad gerade neu erfinden, sondern es ist wesentlich erfunden worden. Heute Morgen wurde uns nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass 1972 der Club of Rome gesagt hat, übrigens, das mit den Ressourcen ist ziemlich begrenzt. Da hat es schon eine Aktion gegeben von Juan Downey und Gordon Matta-Clark, die in Manhattan einfach die ersten Auswirkungen des Smogs erlebt haben. Das ist ein Reenactment, auch das ist eben in der Kunst gut, das gefällt mir so gut, weil es auch wieder sozusagen eine alte Idee aufnimmt. Das ist Richard Box, der uns etwas zeigt darüber, was Kunst kann, nämlich etwas Unsichtbares sichtbar machen. Das sind Sie sehen die Stromleitungen, darunter fällt ganz viel Strom ab. Und das kann man sehr schön darin sehen, dass das sind gebrauchte Neons. Die tut er in den Boden und man kann sich dann überlegen, ob vielleicht die Strahlen doch nicht so ganz gesundheitsförderlich sind, was übrigens natürlich die Wissenschaftler immer bezweifeln. Drei Kubikmeter Kohle, das abzubrennen, ist das Äquivalent des CO2-Ausstoßes bei 1 Million Abfragen des Trailers von Avatar. Inzwischen ist er 36 Millionen Mal abgefragt worden. Also das ist wichtig für Kinder und Jugendliche, die sagen, ey, ich esse nur Bio und fahre Fahrrad. Ja, aber sie rufen auch den ganzen Tag sich alles Mögliche ab aus dem Netz. Wenn Sie oben auf diese Fotografie gucken, also hinten am Fond, sehen Sie ein großes Dreieck, schwarz, hinter den Pyramiden von Gizeh. Das war der weltweite Internetverbrauch und Ausstoß an CO2 im Jahr 2010. Das ist sozusagen maßstabsgetreu. Und das ist eine Arbeit aus Südchina, wo wir unsere ganzen Abfälle hinbringen und die elektronischen Abfälle und, muss ich nicht erklären, eine gescheiterte Kohleskulptur. Das ist auch das, was Kunst machen kann, ohne viel Erklärung. Man guckt sich diese Skulptur an, findet sie ganz nett oder auch nicht und sagt, ah, sowas macht man also auch. Und ja, aber Kunst kann gar nicht so zynisch sein wie die Realität. Ein Governor in Texas hatte schon den Vorschlag gemacht, dass man doch tatsächlich die Todeskammern mit. Das ist nach Fukushima eine Künstlerin, die da mitarbeitet. Und man braucht auch nicht, dass da unten sind 100 verschiedene Sorten von Weizen in diesen kleinen Kästchen. Dort links sind die Arbeiten, jetzt kann ich ja mal hier mit diesem schicken Dings da. Das ist das Wawilow-Institut in St. Petersburg, dort liegen 66.000 Sorten Weizen. Das ist der Schatz der Menschheit. Und wenn Sie hier hingucken, diese sechs, die so ein bisschen abgetrennt sind von dem, das ist das, was Monsanto für uns übrig hält. Und es ist das schöne Zitat von einer Besucherin zu sagen, Sie sehen so soldatisch aus. Das ist für mich die wichtigste Arbeit, die Klimaerwärmung auf eine sehr poetische Weise deutlich macht. Und gleichzeitig ist es auch eben wieder grausam, weil es ist alles aus einer Form, sind die alles dieselben Figuren, also nicht dieselben, sondern die gleichen Figuren aus einer Form, und sie schmelzen absolut individuell. Ich finde, schöner kann man das eigentlich nicht sagen. Hermann Josef Hack, Künstler aus Bonn, tatsächlich aus Bonn, Siegburg, der mit diesen Zelten dorthin geht, wo Klimaerwärmung verursacht wird, also vor Fabriken, aber auch vor Regierungen. Und was mir auch ein wahnsinniges Anliegen ist mit dieser Ausstellung, ist die Öffnung hin zu Erfindungen, weil mir auch das immer wieder zu schmal und zu eng ist. Also was ist Kunst, was ist Kunstgewerbe, was ist Erfindung? Diese pedalbetriebene Waschmaschine hat mich nach Äthiopien, nach Addis Abeba gebracht, weil dort einfach der Strom dauernd ausfällt und es eine der klügsten Formen wäre, wenn man dann daraus ein Exportmodell machen wollte. Aber natürlich wollen wir nur Hochtechnologie exportieren. Das ist eine, ich nehme an, Bernadette Langst wird nachher noch was dazu sagen. Das ist eine Aktion, die eben zusammen mit dem Theater in Bonn, unter dem wichtigen, ich sage nur das Stichwort Save the World, eine Entsiegelungsaktion, die zusammen mit einer Wissenschaftlerin, die einfach erzählt hat, was passiert, wenn wir alles versiegeln. Sie können das war noch alles in einer Trockenhalle, und jetzt haben wir es in diesem Jahr in Bonn in die Realität umgesetzt. Hier wird gerade entsiegelt. Die Idee, Kunst und Wissenschaft, Realität und Fiktion zusammenzubringen, das ist eine südkoreanische Künstlerin, die sich sowieso wundert, dass wir die Leute 6 Feet under legen in Amerika, wo keine Spore, nichts mehr hinkommt, die dreimal so lang brauchen, um sich zu aufzulösen. Und sie spricht von den Menschen als Sondermülldeponien auf 2 Beinen. Und da hat sie sich jetzt einen Anzug ausgedacht, der quasi mit Sporen und Pilzen selbst entgiftet. Das ist das, was ich vorhin erzählte von der wahnwitzigen Beschleunigung, die wir haben. Das ist sozusagen eine zweite Ebene, die wir dringend einführen müssen, nämlich die der Entschleunigung. Das ist eben auch das, was mir so gut gefällt. In den letzten Jahren merkt man deutlich, wir lernen auch da sehr von dem Ausland, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich als Artivisten bezeichnen, die sagen, meine Art der Intervention ist die Kunst. Und das ist eine Gruppe aus Dänemark, Superflex, die ein McDonald's geflattet haben, eine Filiale geflattet haben, um darauf aufmerksam zu machen, wie viel Klimaerwärmung und Überschwemmungen zu tun haben. Das war kurz nach der Überschwemmung in Pakistan. Sie haben quasi einen nachgebaut. Das ist ein Bühnenwerk. Es ist aber ein Tag darin auch tatsächlich was verkauft worden, und anschließend haben sie es geflutet. Wunderbares Video von 20 Minuten. Kinder gucken es sehr gerne an und stellen hinterher erstaunt fest, Mama, Mama, das ist ja Durchfallscheiße. Weil tatsächlich diese Disketten, die wir da zwischen 2 Pappen kriegen, diese Disketten lösen sich so gut wie nicht auf, und dann ist es ein Punkt Peng, und dann ist es in lauter Einzelteile aufgelöst. muss man nichts zu sagen. Das hier ist in 1 Million Liter Coca-Cola eingedämmt. Die kann ich leider nicht traveln. Diese ist aber eine großartige Skulptur. Das hier, heute waren die SUVs schon einigermal im Gespräch. Das sind die Filter von SUVs, City Air. Habe ich schon gezeigt, das ist der Umstand, wie sie arbeiten. Auch alles für unser jährlich neues Handy. Das ist eine Ausstellungsansicht. Das ist Rebecca Rauer, eine Künstlerin, die unmittelbar nach den Überschwemmungen... habe ich noch 5 Minuten? Ich bin gleich fertig. Das sehen wir. Mit der wollte ich immer arbeiten, aber heute haben wir es endlich geschafft. So, und jetzt glaube ich, dass wir auf die große, große Erzählung, auf die große, große Umwälzung nicht setzen können. Ich bin eigentlich Blochianerin, aber an einem Punkt habe ich mich doch viel mehr jetzt Foucault angenähert, der davon spricht, dass wir keine Utopien, nicht den Utopien nacheilen sollten, sondern die Heterotopien sehen. Und Heterotopien sind einfach die, die sich an den Peripherien der Gewissheit und des Mainstream ereignen.